Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Anna
und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien.
Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung.
Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments.
Und jetzt geht's los.
Hallo liebe Anna.
Hallo liebe Martina.
Und hallo an alle da draußen.
Für alle, die zum ersten Mal reinhören, wir haben eine kleine Reihe zum Thema Restaurierung und Handwerk aufgenommen. Und in der letzten Folge ging es um Handwerkstraditionen außerhalb Europas, genauer gesagt in Nepal. Da ist Martina unsere Expertin, da sie aufgrund ihrer Arbeit an der Universität viele Projekte in Nepal gemacht hat. Und wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie Handwerk in Nepal heute gelebt wird, welche Gewichtungen es gibt zwischen einer Neuherstellung und einer Rekonstruktion, weil es einfach unglaublich viele Faktoren gibt, die da reinspielen, wie Religion, gelebte Alltagskultur, die Weitergabe von Handwerkstraditionen und so weiter. Und auch, vor welchen Problemen das Handwerk in Nepal aufgrund auch der Globalisierung heute steht. Und Stichwort Problem, ich darf auf unsere heutige Folge überleiten. Martina, es ist soweit. Wir werden in der aktuellen Folge Restaurierung und Handwerk, Überschneidung oder Überkreuzung ein bisschen den Elefanten im Raum ansprechen, den wir schon in unseren vorherigen Folgen angeteasert haben.
Wir wollen heute versuchen, euch einen kleinen Einblick in Konflikte zu geben, die es leider in unserem Berufsfeld immer wieder gibt. Dabei versuchen wir zu beleuchten, wie diese Konflikte zustande kommen und wer davon betroffen ist. Und wenn man sowas vorhat, ist es wie bei so vielem erstmal ratsam, zurückzublicken. Denn, wie sagt man so schön, wenn man weiß, wo man herkommt, weiß man, wer man ist. Und ich glaube, da ist schon was dran. Und deshalb starten wir diese Folge mit einem kurzen Ausflug in die Entwicklung unseres Berufes im deutschsprachigen Raum. Gleich vorweg zu sagen, die akademische Restaurierung ist eine sehr junge Disziplin. Prinzipiell begann man sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts für den Erhalt von Baudenkmälern, welche meist aus dem Mittelalter stammten, zu interessieren. Man fühlte sich verpflichtet, sie zu erhalten, aber man fühlte sich auch berechtigt, sie umzugestalten nach den eigenen Vorstellungen. Im 19. Jahrhundert nahm das dann Fahrt auf. Denkmalpflegerische Tendenzen begannen überall Fuß zu fassen und es wurde viel Aufwand betrieben, um Baudenkmale vor dem Verfall zu bewahren. Aber restaurieren verstand man eben damals als rekonstruieren. Der Zweck einer Restaurierung war es, die Denkmale in ihren entstehungszeitlichen Zustand zurückzuführen, somit in einen idealen Zustand. Man spricht auch von einem stilreinen Zustand. Dieser Zustand war aber das, was sich die Verantwortlichen vorstellten, also was sie glaubten, wie die jeweilige Epoche ausgesehen hat. Die Grundlage für unseren Beruf als wissenschaftliche Disziplin wurde dann erst später, nämlich an der Wende des 20. Jahrhunderts, gelegt. Damals gab es auch sehr große Fortschritte in der Kunsttheorie. Ich möchte hier zum Beispiel Alois Riegel nennen. Er war Generalkonservator an der K&K-Zentralkommission, der Vorgängerinstitution unseres heutigen Bundesdenkmalamtes und auch seinen Nachfolger Max Dvořák. Beide haben mit ihren bekannten Schriften der Denkmalpflege nicht nur in Österreich einen wichtigen Beitrag geleistet, sondern auch über die Grenzen hinaus. Alois Riegel hat sich zum Beispiel damit auseinandergesetzt, welche Werte ein Baudenkmal besitzt, die uns eben zwingen, uns für den Erhalt stark zu machen. Mit seinem Wertekatalog, den er entwickelt hat, der unter anderem den Alterswert anerkennt, hat er ein entscheidendes und sehr wichtiges Bewertungskriterium für Bauwerke geschaffen, was für uns heute auch immer noch von Bedeutung ist. Seit den 1930ern gibt es im deutschsprachigen Raum die Möglichkeit, Restaurierung zu studieren. Davor war das Arbeitsfeld der Restaurierung mehrheitlich geschickten Handwerkern und Kunsthandwerkern, aber auch Künstlern wie zum Beispiel Malern überlassen. Und sie arbeiteten meist unter der Anleitung von Kunsthistorikern und später auch Naturwissenschaftlern. Diesen anderen Gewerken ging es weniger darum, das Kunstwerk zu erhalten, als vielmehr darum, es wie neu aussehen zu lassen. In den Jahrzehnten nach der Schaffung dieses akademischen Ausbildungsweges, den es bis heute gibt, kam es dann zu einer fortschreitenden Professionalisierung unseres Berufsstandes, welcher eben ursprünglich eigentlich ein handwerklich-künstlerisch orientierter war. Um die 2000er wurde dann auch das Doktorat ermöglicht, was in engem Zusammenhang auch mit der Anerkennung von uns als Wissenschaftlern gesehen wird. Die erste Dissertation bei uns an Angewandten wurde dann 2005 abgeschlossen. Die Restaurierung lässt sich also ganz klar von den benachbarten Berufsfeldern abgrenzen. Künstler kreieren. Handwerker oder Kunsthandwerker fertigen neue Erzeugnisse, sie gestalten diese oder reparieren schadhafte. Ein Handwerker will die Funktionstüchtigkeit wieder vollherstellen und er kann sehr stolz darauf sein, wenn das gelingt und wenn man den Eingriff auch nicht sofort sehen kann. Meist sieht das Objekt danach sogar besser aus. Diese Bestrebungen stehen aber in völligem Gegensatz zu denen des akademischen Konservators oder der Konservatorin. Diese möchte den gewachsenen Zustand eines Objekts und seine Lesbarkeit erhalten. Es geht uns darum, Material und Erscheinungsbild zu respektieren, Spuren der Vergangenheit zu würdigen und einfach mit minimalen Eingriffen in die Substanz den Bestand zu sichern und die Authentizität zu wahren. Das führt dann vielleicht auch dazu, dass sich manche Restauratorinnen vom Handwerk distanzieren und den eigenen Bezug manchmal sogar verlieren. Aber handwerkliches Wissen und Können, haben wir schon mehrmals betont, sind neben den Natur- und Geisteswissenschaften eben essentielle Teilgebiete der Konservierungswissenschaft. Es gehört eben auch die praktische Restaurierung zu unserem Aufgabenbereich. Nicht nur Befundung, Untersuchung und Konzepterstellung, auch die Ausführung. Man ist somit aufeinander angewiesen, denke ich, aber man sollte nicht konkurrieren müssen, sondern zusammenarbeiten und sich gegenseitig anerkennen.
Danke, Martina, für die Zusammenfassung. Das war jetzt, also nur um das nochmal zu betonen, wirklich in aller Kürze umrissen, einfach nur um zu zeigen, wie hat sich der Denkmalschutz in Österreich gebildet. Denkmalschutz ist zum einen eine interdisziplinäre Sache und es bedarf einer wissenschaftlichen Grundlage und einer Ethik. Man muss sich einfach darauf einigen, was bedeutet die Erhaltung von Kunst- und Kulturschutz und wie hat das auszusehen? Und für diese Einhaltung des Denkmalschutzes bedarf es natürlich einer Instanz. Also das ist auch sehr interessant zu beobachten, dass das in Deutschland oder in Österreich unterschiedlich gehandhabt wird. In Österreich gibt es eine Denkmalschutzbehörde, das Bundesdenkmalamt. Das ist für alle 9 Bundesländer gleich. Es gibt die einzelnen Landeskonservatorate, aber alle gehören zu dem Bundesdenkmalamt und sie arbeiten unter dem gleichen Leitfaden sozusagen. In Deutschland ist es aber ein bisschen anders, da ist nämlich Denkmalschutz die Sache der 16 Länder. Das heißt, also ich hoffe, dass ich da jetzt auch nicht irgendetwas Falsches recherchiert habe, weil es irgendwie ein bisschen kompliziert, wenn man nicht in diesem System so ganz vertraut ist oder darin arbeitet. Aber so wie ich das gelesen habe, war oder gab es in Deutschland nie ein einheitliches Denkmalschutzgesetz. Und aufgrund dessen hat sich das einfach in den verschiedenen Ländern unterschiedlich etabliert. Also zum Teil werden dann einzelne Denkmalbegriffe auch ganz anders definiert unter den Ländern. Und es hat sich daraus hin ein Stufensystem gebildet, das auch abhängig ist von der Landesgröße, dass Denkmalschutz entweder Sache der Verwaltung ist oder des zuständigen Ministeriums. Und unabhängig davon gibt es aber auch noch das Landesamt für Denkmalpflege, aber auch nicht in allen 16 Ländern. Das heißt, Denkmalschutz ist unterschiedlich reguliert. Und ein weiterer nicht wesentlicher Unterschied, auf den ich kurz eingehen möchte, ist, in Österreich ist der Rator kein geschützter Beruf. Also wir sind kein Gewerbe, wir haben keine Kollektivverträge. Es ist nicht ein gesetzlich geschützter, definierter Beruf. Jeder kann sich Restaurator nennen. Und wir haben auch keine wirtschaftliche Interessensvertretung. Und da habe ich ein bisschen so geschaut für diese Folge, wie halt auch Restauratorentätigkeit in Österreich definiert wird. Und da bin ich auf einen Schmankerl gestoßen von der WKO, also von der Wirtschaftskammer Österreich. Die hat nämlich bei ihren FAQs eine interessante Frage ist dort und die möchte ich euch kurz vorlesen. Es wird gefragt, ist eine Restauratorentätigkeit eine künstlerische oder eine gewerbliche Betätigung? Und die Antwort der WKO? Werden am Kunstwerk lediglich Reinigungs- oder Konservierungsarbeiten ausgeführt, wird eine gewerbliche Tätigkeit anzunehmen sein. Ist das Werk aber wegen seiner starken Beschädigung zu ergänzen oder sogar wiederherzustellen, so liegt eine künstlerische Verrichtung vor, wenn nachgestaltende künstlerische Fähigkeiten hiervor vorhanden sein müssen. Ja, und da sage ich mal, nope, also weder noch. Ja, die WKO ist nicht unsere Interessensvertretung, aber ich bin schon der Meinung, dass es halt auf staatlicher Seite schon klar sein muss, was unser Berufsfeld ausmacht. Oder wie siehst du das, Martina?
Ja, ich sehe das ähnlich und ich sehe auch wie du, dass es da einfach mangelhaftes Wissen gibt seitens der WKO. Ich möchte hier auch noch ein Beispiel bringen, was eben für uns in der Praxis dann in Österreich auch Probleme bringt. Die WKO hat ja auch ein wirtschaftliches Aktivitätsklassifikationssystem. Das gibt es auf EU-Ebene, heißt dort NACE, in Österreich rundgebrochen die ÖNACE, die eben hauptsächlich für statistische Vergleiche herangezogen wird und einfach alle wirtschaftlichen Tätigkeiten klar definieren und systematisieren soll. Also da wird jeder wirtschaftlichen Tätigkeit eine Kennzahl zugewiesen. Bis heute, nämlich in der jetzigen verwendeten Version 2008, also bis heute gibt es keine eigene Klassifikation für uns Restauratoren. Hast du das gewusst?
Nein, habe ich nicht gewusst. Ich wusste auch gar nicht, dass es diese ÖNACE gibt.
Ja, aber ist eben total blöd, dass es für uns keine eigene Klassifikation gibt, weil wir dadurch einfach in keiner einzigen Statistik wirklich aufscheinen oder gut erfasst werden können. Bisher ist es einfach so, dass Restaurierung dort unter künstlerische und schriftstellerische Schaffen fällt oder Reparatur von Gebrauchsgütern oder Bautätigkeit, was es einfach alles nicht ist.
Ja, einfach nur geil. Finde ich super.
Ja, aber ich möchte nicht ganz negativ sein, sondern eine erfreuliche Nachricht. Auch durch das Wirken und das Lobbying hin unseres Dachverbandes, den es eben gibt. Also wir haben auf europäischer Ebene eine Art von Interessensverband, heißt ECHO und ist sozusagen ein Zusammenschluss aller nationalen Interessensvertretungen, die es in ganz Europa gibt. Die haben sich eben stark gemacht, dass auf EU-Ebene das geändert wird und jetzt, tada, mit nächstem Jahr kommt ein überarbeiteter ÖNACE heraus und da ist die Konservierung, Restaurierung und sonstige unterstützende Tätigkeiten für das kulturelle Erben als eigene Klassifikation erfasst. Bam! Also das zur WKO in Österreich. Ich möchte mal kurz auf Deutschland zurückkommen. Dort gibt es nämlich ein Gewerbe im Bereich der Restaurierung und zwar der Restaurator im Handwerk. Das ist eine Art Zusatzausbildung für Handwerker. Und umfasst unsere Recherche, die wir für diese Folge getätigt haben, 600 Stunden. Umgerechnet, also im Vergleich zu unserem Studium hier in Wien, ist das circa ein Semester rein die restauratorische Praxis, also ohne die Vorlesungen und Übungen, die wir im Bereich der Naturwissenschaften und Kunstgeschichte noch haben, sondern wirklich nur ein Semester Praxis. Also recht überschaubar im Vergleich zu unserem fünfjährigen Studium. Daneben gibt es in Deutschland auch bei vielen Ausbildungsstätten im universitären Bereich das Bachelor-Master-System. Das heißt, wie bei vielen anderen Studienrichtungen, circa 3 Jahre Bachelor und 2 Jahre Master im Bereich der Restaurierung. Das bedeutet dort vor Ort in Deutschland, dass die Möglichkeit besteht, dass man auch schon nach 3 Jahren Studium in der Restaurierung dann arbeitet, in der Praxis. In Deutschland insgesamt ist auch zu sagen, dass es dort eher die Tendenz gibt, dass Handwerk und Restaurierung enger miteinander verknüpft sind, beziehungsweise Handwerk und Restaurierung zum Teil auch als ein Tätigkeitsfeld gesehen werden.
Ja, voll, da gibt es einfach ein paar Unterschiede. Und im Zuge der Recherche für diese Folge bin ich dann auch noch auf etwas gestoßen, das würde ich gerne mit dir teilen. Und zwar auf der Homepage vom Zentralverband Deutschen Handwerks gibt es eine Informationsbroschüre, die heißt Denkmalschutz in Österreich. Und ich muss auch gleich mal vorwegschicken, diese Broschüre ist 10 Jahre alt, also von 2014. Aber das ist sozusagen noch die aktuelle Version. Also es gibt auch keine überarbeitete Auflage oder so. Das ist einfach das, was man jetzt noch findet. Also es ist einfach eine Infobroschüre, wo berichtet wird, wie ist die Ausbildung zum Restaurator in Österreich? Welche Denkmalschutzbehörde gibt es? Wie schaut die Vergabe aus? Wie schaut das, wer sind die Player? Wie ist es versicherungstechnisch in Österreich? Welchen Markt gibt es und wie wird das alles so gehandhabt? Also einfach ein kurzer, bündiger, eigentlich sehr überschaubare Zusammenfassung. Und da gibt es dann aber auch noch ein Interview und das hat mich dann irgendwie, ja, sagen wir jetzt mal, aufhören lassen.
Du untertreibst jetzt mit aufhören lassen. Du warst emotional aufgeladen, wie du mir davon berichtet hast am Telefon. Also bitte fasse kurz zusammen, möglichst nicht in einen Wutausbruch, was in dem Interview gestanden ist.
Gut, der Martin übertreibt vielleicht ein bisschen. Ich bin jetzt nicht explodiert am Telefon, aber ich war schon, ja, es hat mich nicht kalt gelassen, sagen wir mal so. Also es war einfach ein Interview mit einem deutschen Schreiner, der in einem Wiener Palais auch circa vor 10 Jahren einen Großauftrag bekommen hat. Und der Interviewer fragt ihn, ja, hey, voll super, Udos prestigeträchtige Projekt. Hast du also öfter in Österreich zu tun oder war das euer erster Auftrag? Und er so, na, das war unser erster Auftrag, aber eh ziemlich nice. Und so, ja, wie ist denn das zustande gekommen? Und dann hat er erzählt, ja, also es gibt von der UNESCO, gibt es quasi so eine Weiterbildungsstätte für Handwerker, die im Bereich der Restaurierung tätig sein wollen. Das war damals auf der Insel San Servolo und das war einfach ein 3-monatiger Kurs, wo zuerst einmal historische Handwerkstechniken noch weiter vertieft wurden, die weitergegeben worden sind und am Ende dieser 3 Monate hat man aber auch ein Konservierungsprojekt. Also beispielsweise, wenn man jetzt historische Stucktechniken gelernt hat, hat man am Ende einen Teil einer historischen Stuckdecke konserviert und wenn das für gut befunden wurde, dann hat man den Titel Maestro bekommen. Und konnte natürlich überhingen und sagt, ha, ich habe jetzt den Maestro, bin auch in der Restaurierung tätig. Und jedenfalls hat dieser Handwerker eben dort auch diesen Kurs belegt und hat dort einen Wiener Architekten getroffen. Die sind, haben sich gut verstanden, sind ins Reden gekommen. Und der Architekt, hey, voll super, wir haben da jetzt ein Großprojekt am Laufen. Wir würden dich voll gern einladen zur Ausschreibung. Und wurde eingeladen zur Angebotsabgabe, hat dann auch den Zuschlag erhalten. Und hat dann, im Interview steht nicht genau, was er restauriert hat. Es steht nur, dass er eben eine Schreinerfirma hat und eine Innenraumrestaurierung vorgenommen hat. Und dann wurde gefragt, okay, voll super. Und wie ist es so denkmalmäßig? Also wurdest du da stark kontrolliert bei deinen Arbeiten? Hat gemeint, nein, also es ging hauptsächlich um Arbeitsschutz und ob Schwarzarbeit vorliegt. Aber wenn die Denkmalschutzbehörde vor Ort war, haben sie eigentlich wenig Berührungspunkte mit ihnen gehabt. Die haben sich eher mit den Architekten unterhalten. Und ja, und dann haben sie auch irgendwie kurz darauf, sind sie angesprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich auf Österreich gemünzt war. Aber hat gemeint, in Deutschland sind sie auch von der Qualität her irgendwie besser. Und für Deutschland ist es auch attraktiv, in Österreich zu arbeiten, weil es besser bezahlt wird. Also da weiß ich erst gerade vor ein paar Tagen, waren wir bei einem Symposium, wo es um die Stundensätze in der Restaurierung gegangen ist. Und da war auch die Präsidentin des Deutschen Restauratorenverbandes vor Ort und sie hat auch gesagt, ja, sie haben da einige Umfragen gemacht. Und es ist einfach so, sowohl Restauratoren als auch Handwerker werden im Durchschnitt 10 Euro weniger bezahlt als in Österreich. Und er hat auch gesagt, also für seine Firma war es halt super, weil dann haben sie einfach im Durchschnitt 700 Euro mehr verdient. Kann ich auch voll nachvollziehen, ist natürlich cool.
Okay, ja, deine Emotionen lassen sich nachvollziehen, weil ich glaube, du hast da jetzt mehrere wichtige Punkte aus diesem Interview herauskristallisiert. Einerseits, gleich mal vorweg, ich finde es eigentlich ein bisschen unverschämt zu sagen, dass bei uns die Denkmalbehörde nicht so streng kontrolliert. Also die kontrollieren sehr wohl, was am Denkmal passiert. Ich weiß jetzt nicht, was in diesem Fall vorgefallen ist bei diesem Palais, aber normalerweise, ja, ich möchte jetzt ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube schon, dass sie versuchen, möglichst gut alles zu kontrollieren und im Blick zu haben. Zweiter wichtiger Punkt, weil er gemeint hat, die deutsche Qualität ist besser. Ja, dem möchte ich auch widersprechen. Also ich glaube sehr wohl, dass wir gute Firmen haben und auch unsere Restauratoren und auch Handwerksbetriebe, die es in Österreich gibt, sehr gut arbeiten. Aber ich glaube, was ein bisschen ein Problem darstellt oder was bei uns fehlt, sind teilweise wirklich große Betriebe, auch in der Restaurierung, die halt wirklich so Großprojekte umsetzen können. Es ist ja auch bei uns in der Steinrestaurierung, die Firmen, die wirklich große Fassadenrestaurierungen machen oder an Ausschreibungen teilnehmen können, die kann man an einer Hand abzählen. Und ja, es gibt halt viele einfach kleine Arbeitsgemeinschaften, wie du in einer bist oder selbstständige Restauratoren, aber wirklich große Firmen, die so Großprojekte umsetzen können, ja, die werden halt auch öfters dann EU-weit ausgeschrieben und da kommen halt dann auch deutsche Firmen zum Zug.
Ja, absolut. Ich stimme dir da in allem zu. Das ist halt auch ein Problem und es ist klar, dass wir nicht diese riesigen Firmen da dann haben. Und was mich halt irgendwie auch ein bisschen gestört hat, weil es ging halt dann weiter in der Broschüre, also das war so ein bisschen dieses Aushängeschild für deutsche Interessenten, die in Österreich arbeiten wollen. Hey, es ist eh voll easy und wenn ihr da arbeiten wollt, dann wendet euch unbedingt an die Architekturbüros und dann war auch eine Liste angeführt an Wiener Architekturbüros, die halt einfach in der Denkmalpflege sehr viel arbeiten. Und das war ein bisschen so, ja, weil die Architekten sind ja für die Ausschreibung verantwortlich und dann schick einfach deine Bewerbung dorthin und dann ist es halt viel wahrscheinlicher, dass du dann ausgewählt wirst, weil die ja eh auf der Suche nach guten Handwerksbetrieben sind, die ein wenig größer sind.
Das klingt super nach Freundalwirtschaft, so typisch. Aber das ist es nicht, das ist es nicht. Auch wenn jeder denkt, das ist so.
Ja, ich muss dir ehrlich sagen, keine Ahnung. Also ich weiß nur, dass es halt zum Beispiel das Bundesdenkmalamt darf jetzt so eine Liste nicht rausgeben, die manche Büros favorisiert und andere nicht. Also ich weiß auch nicht, wie legal das ist, keine Ahnung. Aber ich fand es halt einfach sehr eigenartig. Und was ich halt auch nicht okay finde, ist, dass diese Entscheidung ein bisschen, also dass es halt den Architekten so umgehängt wird. Ja, Architekten sind Generalplaner. Ausschreibungen und die Erstellung von Leistungsverzeichnissen fällt in ihr Leistungsspektrum. Ja, eindeutig. Das heißt, in einem Leistungsverzeichnis werden die einzelnen, in den einzelnen Positionen die verschiedenen Leistungen ausgeschrieben. Das bedeutet zum Beispiel, es gibt Positionen Natursteinarbeiten für Restauratoren, Natursteinarbeiten für Steinmetze, Spenglerarbeiten, Schlosserarbeiten, also alle möglichen Disziplinen. Aber gerade wenn ein Objekt unter Denkmalschutz steht, dann hat das BDA auch ein Wörtchen mitzureden und muss sich dann das LV und die Ausschreibung anschauen. Und wenn halt da Sachen drinnen stehen, die das BDA so nicht unterschreibt, dann haben die schon ein Veto, das zu machen. Aber dennoch passiert es, dass restauratorische Leistungen an Handwerker übergeben oder ausgeschrieben werden und umgekehrt handwerkliche Leistungen an Restauratoren. Also um das ein bisschen runterzubrechen auf ein Beispiel. Es wird jetzt 10 Laufmeter an Neuvergoldung einer Oberfläche ausgeschrieben und abgabeberechtigt für das Angebot sind aber nur Restauratoren mit einem akademischen Hintergrund. Und eine Neuvergoldung wirklich heißt also eine Rekonstruktion dieser Oberfläche mit dem Untergrund vorbereiten, abschleifen, kitten, grundieren, Bolos auftragen, neues Blattgold draufschießen. Das ist eine Arbeit eines Vergoldermeisters und zum Teil sind der Auftraggeber in der Ausschreibung halt auch ungenau, weil sie entweder sagen, naja, der Restaurator kann ja eh die Neuvergoldung machen oder wenn er es nicht kann, dann nimmt er sich halt einen Vergolder als Subunternehmer. Und man muss auch sagen, manchmal ist das auch vorgegeben zu sagen, die Vergolderarbeiten sind von einem Vergoldermeister auszuführen und diese ist bei Anbotsabgabe auch namentlich zu nennen. Das muss aber nicht sein. Aber genauso umgekehrt gibt es auch restauratorische Leistungen, also angefangen von Befund und Konzepterstellung bis hin zur Ausführung, die dann auch Handwerkerinnen übergeben werden oder die bei der Ausschreibung dann das auch mit anbieten können, wo das dann so reguliert ist, dass die betreffenden Handwerkerinnen einfach eine Referenzliste an vergleichbaren Projekten abgehen müssen für einen gewissen Zeitraum. Das ist halt grundsätzlich so unreguliert. Also das hängt wirklich von der ausschreibenden Stelle ab, wie das dann geregelt wird. aber es gibt da einfach kein einheitliches Verfahren. Das kann ein bisschen jeder regeln, wie er will. Und das hat einfach enormes Konfliktpotenzial.
Du hast ja in deiner Arbeit mehr mit Ausschreibungen zu tun als ich auf der Uni. Ich weiß eben nur von einerseits dir, aber auch vielen anderen Kollegen, dass es da immer wieder Probleme und Unklarheiten gibt. Ist dir das auch schon mal oder ist es in letzter Zeit öfters untergekommen in der Arbeit?
Puh, naja, man soll ja nicht aus dem E-Kästchen plaudern, gell?
Mir persönlich ist es schon einmal passiert, dass ich bei einer Ausschreibung eingeladen war, wo aber auch Kollegen eingeladen waren, die Handwerker sind, aber eigentlich keine Restauratoren, wo ich dann wusste, okay, um das auszuführen, nehmen die halt Restauratoren als Subunternehmer hinzu, damit sie einfach abgeben oder das Projekt überhaupt machen können. Aber das liegt ja dann auch nicht daran, also die sind ja dann auch nicht schuld, dass sie die Ausschreibung bekommen. Es gibt halt einfach an der jeweiligen Stelle, die sich denken, okay, vielleicht wissen sie dann auch nicht um Betriebe oder Leute, die das machen können. Und das funktioniert auch viel über Mundpropaganda. Okay, wer ist gut? Wer hat bei dem Projekt wo mitgearbeitet? Also das ist halt alles sehr schwierig. Es ist irgendwie einfach ein bisschen eine Vermischung, was ja auch nicht schlecht ist. Und das würde ich irgendwie jetzt auch gern ganz klar betonen. Es gibt Handwerkerinnen, die zugleich Restauratorinnen sind. Das eine schließt das andere per se ja nicht aus. Und es passiert auch sehr oft, dass nach einer handwerklichen Ausbildung jemand noch ein Studium der Konservierung und Restaurierung anschließt. Dann hat man halt große Bereiche abgedeckt und das ist auch voll super. Aber es gibt halt eben auch diese Handwerker, die diesen 3-Monats-Kurs in Venedig gemacht haben und jetzt Maestro sind und dann in der Restaurierung eben tätig sind. Und ich frage mich dann immer gut, worum geht es unterm Strich? Es geht um das Verständnis von Denkmalpflege und den Erhalt von Kunst und Kulturgut. Und gerade in der Restaurierung geht es oft speziell um die Erhaltung von historischen Oberflächen. Und da glaube ich, dass im handwerklichen Sinne meist mit der Restaurierung einer Oberfläche an eine Rekonstruktion der Oberfläche gedacht wird. Also Stichwort stilreine Restaurierung. Und in der Restaurierung geht es aber um die Bestandserhaltung und um die Bewahrung dieser historisch gewachsenen Oberfläche. Es ist ganz klar, dass die nicht mehr entstehungszeitlich ausschaut, also jetzt bei einer Vergoldung, dass sie nicht mehr so super glänzt, aber das ist eben der historisch gewachsene Zustand, Stichwort Alterswert. Und ich glaube, eben durch eine handwerkliche Ausbildung oder eine akademische Ausbildung werden eben diese verschiedenen Zugänge auch ein bisschen konsolidiert, weil der Handwerk einfach ein viel breiteres, umfassenderes Wissen hat über historische Techniken, die verwendeten Materialien. Und wir als Restauratoren wissen einfach gut, es ist ein interdisziplinäres Feld. Es gibt einfach mehrere Zugänge zu der Erhaltung dieses Objektes, welche Materialien wir auch einsetzen müssen. Das sind dann nicht immer die historischen für den bestmöglichen Erhalt. Und ja, da glaube ich, gibt es einfach auf beiden Seiten Frustrationen. Ich glaube, keine Seite, also Seiten, aber niemand schenkt sich da was. Ich finde halt, das Hauptproblem ist, dass es da einfach staatlich nicht gut reguliert ist und dass es da keine klaren definierten Bereiche gibt, dass es bei Ausschreibungen keinen klaren Leitfaden vielleicht gibt, dass wir kein geschützter Beruf sind, dass wir keine wirtschaftliche Interessensvertretung haben und dass, ja, also Handwerk und Restaurierung brauchen einander. Wir werden immer das Handwerk brauchen und Handwerk ist so wichtig, gerade das Wissen um historische Techniken. Und ich hoffe doch sehr, dass der Handwerkerbonus da die Handwerksbetriebe in Österreich unterstützt und ihnen hilft. Aber ja, so wie dieses Konfliktpotenzial, das besteht auch immer. Und das Problem ist, wenn es dann zum Konflikt kommt, ist halt auch die Frage, na, wer regelt denn das? Wer schlichtet denn das jetzt? Ja, niemand, weil niemand dafür zuständig ist. Und so, finde ich, kann es halt nicht weitergehen.
Das nenne ich mal ein Statement. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich ergänzen soll, aber eigentlich, ich meine, ich bin vollkommen deiner Meinung. Du hast die wichtigsten Punkte angesprochen und zusammengefasst. Ich denke auch, dass es einfach eine unterschiedliche Herangehensweise teilweise ist. Die Restaurierung ist ein komplexer Prozess, ein komplexer Entscheidungsprozess. Und was wir in unserer alltäglichen Arbeit machen, ist verschiedene Werte, die ein Denkmal hat, erkennen, abwägen, welchen, was gilt es zu erhalten, wie gilt es zu erhalten. Es geht uns nicht ums Neuschaffen, nicht ums Rekonstruieren. In manchen Fällen mag das notwendig sein, aber meistens fokussieren wir uns auf den Erhalt, die Bewahrung. Und ich glaube, das unterscheidet uns hier auch ganz stark vom Handwerk. Aber ich denke genauso wie du, wir brauchen einander, wir müssen irgendeinen Weg finden. Und ja, diese schwammige Rechtslage, die es jetzt gerade gibt und die ganzen Probleme, die dadurch entstehen, wie sie eh von dir jetzt sehr schön skizziert wurden. Ich weiß nicht, wie wir das lösen. Es wird sich hoffentlich lösen, weil wir einfach auch als Restauratoren immer mehr Standing haben. Unsere Disziplin hat sich über die letzten Jahrzehnte wirklich entwickelt, herauskristallisiert. Wir haben uns positioniert und wir müssen jetzt einfach unsere Position stärken und uns gegenüber anderen Disziplinen auch behaupten, denke ich. Und da es ja immer mehr akademische Restauratorinnen gibt, werden wir auch immer mehr hoffentlich. Ja, dann würde ich sagen, wir ziehen hier auch einen Schlussstrich und ziehen uns zurück, bevor es zu emotional wird, unsere Diskussion. Danke, Anna. Es hat mich wieder sehr gefreut, mit dir zu plaudern und bis zum nächsten Mal.
Bleibt nur noch eins zu sagen. Feedback und Anregungen sind erwünscht. Martina, wie kann man uns am besten erreichen?
Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal, liebe Anna.
Bis bald, liebe Martina.